MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. In den letzten Wochen haben Sie es hier bei uns im Programm bestimmt so das ein oder andere Mal schon gehört. Das MKR, das Kirchenradio, schickt Sie zusammen mit dem Bayerischen Pilgerbüro auf eine unvergessliche Pilgerreise nach Malta und Gozo auf die Spuren des Apostel Paulus. Über 1100 Menschen haben sich angemeldet via innehalten.de oder unserer MKR-WhatsApp-Nummer. Und heute ist es endlich soweit. Wir ziehen jetzt die Gewinnerin oder den Gewinner, der samt Begleitung auf unsere Kosten nach Malta fliegt. Aber das mache ich nicht allein, nein, denn jetzt bei mir im Studio ist mein Kollege Ivo Makota, der darauf achten wird, dass alles mit rechten Dingen zugeht und er wird auch ziehen, also die Glücksfee sein. Hallo Ivo.
Servus, liebe Katharina.
Bist du schon nervös?
Ja, ein bisschen. Ich finde das ehrlich gesagt so spannend, dass über 1000 Menschen sich für diese Pilgerreise nach Malta hier bei uns angemeldet haben. Und ehrlich gesagt, ja, jetzt bin ich schon so ein bisschen nervös, weil wir jetzt hoffentlich die oder den Richtigen ziehen. Schließlich ist ja so eine Pilgerreise nach Malta auch was ganz Besonderes.
Absolut, ich hätte selber Lust hinzufahren.
Ja, wem sagst du das?
Ich bin froh aber, dass ich jetzt nur quasi die Aufsicht habe. Also, Ivo, ist es Zeit, walte deines Amtes und zieh doch jetzt mal aus unserem Loskoffer.
Sehr gern, liebe Katharina. Dann schauen wir mal.
Wow, so, spannend.
Hier ist der Zettel.
Mhm, gib ihn mir rüber. Okay, ich sehe schon, ist eine Münchner Nummer.
Sicher.
Servus und grüß Gott. Hier ist Katharina Sichler vom MKR, das Kirchenradio. Spreche ich mit Claudia Siegrin-Stecher?
Ja, das bin ich.
Ah, ich habe munkeln hören, dass Sie sich auf innehalten.de oder per WhatsApp angemeldet haben. Sie wollen mit uns und dem Bayerischen Pilgerbüro nach Malta. Stimmt das?
Ja, ich gern, sehr gern, natürlich gern, weil ich war ja auch bei dem, ich glaube, Tag der offenen Tür, nee, wie hieß das, in St. Boniface, wo also Pilgerreisen die Reisen vorstellt.
Ja. Und da haben Sie sich gleich in Malta verliebt, als Sie es angehört haben.
Keine Ahnung, da waren so viele schöne Reisen, da konnte mir also einfach nur, der ganze Tag war schön für mich da.
Aber auf Malta waren Sie vorher noch nicht?
Nein, nein.
Nein. Wie stellen Sie sich da vor? Was würden Sie da machen?
Ich denke mal, wenn es eine Pilgerreise ist, ist es ja immer so, dass man, Orte aufsucht, die einfach vom Glauben vielleicht auch geprägt sind. Also ich habe mir keine vielen Gedanken gemacht. Also eine nette Gruppe, wir waren vor 3 Jahren wirklich mal mit dem Diakon von Christ König in Assisi.
Mhm.
Und ich muss sagen, das war einfach das war halt einfach so eine, das ist eine besondere Reise gewesen, eine Pilgerreise, sage ich mal.
Mhm.
Und ich merke halt jetzt, wir zwei im Alter, das ist also mir mittlerweile ein bisschen langweiliger.
Sie müssen sich ja in Malta dann auf jeden Fall, jeder, der da hinfährt, auch an den Linksverkehr gewöhnen. Und Malta ist ja auch gar nicht so groß, ist ja gerade mal so groß wie München.
Das ist aber schön, wenn es überschaubarer ist, finde ich heute an.
Ja. Frau Stecher, was soll ich Ihnen sagen? Herzlichen Glückwunsch. Sie fliegen mit Begleitung zusammen mit dem Bayerischen Pilgerbüro und Ihrem Lieblingsradio, dem MKR, nach Malta.
Ja, ich sag nur, also ich sag wirklich, ich vergelt's Gott. Also ich habe in 2 Tagen Geburtstag.
Ach Gottchen.
Und ich muss ehrlich sagen, das ist fast wie, ja, das ist ein Geschenk vom Himmel für mich jetzt einfach.
Auf jeden Fall. Aber jetzt noch eine wichtige Frage. Wen nehmen Sie jetzt eigentlich mit? Weil die Reise ist ja für zwei.
Ja, also ich würd tatsächlich meinen Mann mitnehmen.
Der wird sich freuen, nehme ich an.
Ja, der ist jetzt ein Brillrentner und der ist immer so ein bisschen ein Bewegungsfauler und ich sag sowas nicht, aber das ist ja machbar, das ist ja alles in einem Rahmen, wo man das gut schafft einfach. Also das habe ich in Assisi gemerkt, man konnte da dabei sein und wo man halt gemerkt hat, ist gut, darf man auch auf einer Bank mal sitzen bleiben.
Ja. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie auch Zeit finden, mit Ihrem Mann auf Malta auf einer Bank zu sitzen und die Sonne zu genießen. Ja, herzlichen Dank fürs Mitmachen und vor allem auch für das MKR-Hören. Wir wünschen Ihnen eine unvergessliche Pilgerreise und machen sich einen schönen Tag. Hat uns gefreut, Sie kennenzulernen.
Ja, ich sage herzlichen Dank.
Wir hören uns. Mensch, ich würde sagen, da hat es doch genau die Richtige getroffen. Das freut mich jetzt auf jeden Fall und uns hier sehr. Alle anderen, die heute leider kein Glück hatten, denen sagen wir auf jeden Fall herzlichen Dank fürs Mitmachen. Und wenn Sie vielleicht auch Lust auf so eine tolle Pilgerreise haben, dann schauen Sie doch gern mal auf der Homepage des Bayerischen Pilgerbüros vorbei oder gehen Sie doch einfach in der Dachauer Straße 9 vorbei. Hier gibt es natürlich noch viel mehr an Pilger-, Wander- oder Studienreisen zu entdecken und vor allem sind das Reisen, die Sie so nicht überall bekommen. Wir wünschen auf jeden Fall allen viel Spaß beim Pilgern, vor allem jetzt, wo das Wetter ja so langsam wieder besser werden soll. Und vielen Dank, dass Sie alle mitgemacht haben. Zur christlichen Religion gehören Bilder und der Streit über sie. Das Diözesanmuseum macht das mit seiner neuen Ausstellung deutlich. Himmlisches Wiedersehen von Ludwig I. bis zum Blauen Reiter, so lautet der Titel. Sie präsentiert Kunstwerke aus der Zeit zwischen 1825 und 1925 und sie zeigt deutlich, wie unterschiedlich Spiritualität ausgedrückt wird. Mein Kollege Alois Biel, der hat sich die gerade erst eröffnete Ausstellung für Sie angeschaut.
Eine junge Frau schwebt mit wehenden Haaren auf einer Wolke. Um sie herum sind elegante weibliche Engel und putzige Kinder mit Flügeln. Das Altarbild von Ludwig von Löfts zeigt die Himmelfahrt Mariens, ist etwa so groß wie drei Tischtennisplatten und fällt schwer unter Kitschverdacht. Museumsdirektor Christoph Kürzeder begrüßt damit ganz bewusst die Besucher der Ausstellung. Denn das 1888 entstandene Bild wirkte schon damals, nun sagen wir, etwas süßlich. Die heute berühmten Künstler jener Zeit nahmen dagegen gesellschaftliche Entwicklungen und neue Sehgewohnheiten auch in ihren Bildern mit religiösen Motiven auf.
Die kirchliche Kunst geht dann ganz einen anderen Weg und versucht da auch trotzig zu widerstehen, aber eben mit Bildern, die uns heute vielleicht ein bisschen befremden. Durch die Kunst können wir sehen, wie im 19. Jahrhundert sich die Kirche auch zurückgezogen hat, in ein Milieu zurückgezogen und da auch plötzlich ein Kunstverständnis gepflegt hat, das mit der Umwelt dann oft nicht mehr so viel zu tun hatte.
Nur gut 20 Jahre nach dem riesigen Himmelfahrtsbild entstand die Künstlergruppe Blauer Reiter. Die Abstraktion eröffnete der Kunst und dem spirituellen und religiösen Empfinden neue Ausdrucksmöglichkeiten. Und die Maler stellten sich auch die Aufgabe, den Betrachtern nicht nur etwas Hübsches zu zeigen, sondern sie herauszufordern.
Bilder sollen auch provozieren. Und das passiert in der zeitgenössischen Kunstszene ab diesen neuen Bewegungen um die Jahrhundertwende. Und da bricht die Kirche dann irgendwie ein.
Der Münchner Kardinal Michael von Faulhaber etwa lehnte die neue Kunst scharf ab. Die Ausstellung im Freisinger Diözesanmuseum zeigt, wie sich diese Haltung mit der Regierungszeit von König Ludwig I. etwa ab 1825 entwickelte. Der kunstsinnige bayerische König gab die Richtung vor. Malerei und Architektur sollten sich an klassischen Idealen orientieren, das Auge erfreuen und keinesfalls verstören. Vorbild für die kirchliche Kunst waren vor allem Gotik und Renaissance. Viele Künstler imitierten sie handwerklich perfekt. Anderen genügte das nicht. Diese Spannung wollte Carmen Roll zeigen. Sie hat diese Ausstellung mitentwickelt.
Ja, das Ungewöhnliche ist, dass wir 100 Jahre versuchen nachzuvollziehen. Das ist schon sehr gewagt, denn gerade das 19. Jahrhundert ist sehr vielfältig in seinen Äußerungen. Und diese Dichte, was da so passiert, das ist eine Herausforderung für diese Ausstellung.
Da ist etwa das Modell für die neugotische Maria-Hilf-Kirche in München genauso vertreten wie innige und zeitlose Darstellungen der Heiligen Familie. Ebenso aber auch ein Bild, das Jesus in eine Wohnstube des 19. Jahrhunderts hineinsetzt. Große Kreuzigungsdarstellungen dokumentieren das archäologische Interesse der Zeit und rekonstruieren das antike Jerusalem. Und am Schluss zeigen Bilder von Wassily Kandinsky oder Gabriele Münter, wie Formen und Farben eine geistige Dimension ausdrücken können. Eines ist aber allen Kunstwerken dieser Ausstellung gemeinsam.
Die verbinden alle die Frage, wie kann ich etwas, was über mir ist, was Göttliches oder wie man es auch immer nennen mag, Spirituelles, wie kann ich das ausdrücken und dass ich Teil dieser Spiritualität bin?
Dabei waren die Künstler zwischen 1825 und 1925 den unterschiedlichsten Erschütterungen ausgesetzt. Der technische Fortschritt veränderte die Arbeitswelt dramatisch. Die Evolutionstheorie und die Psychologie stürzten das bisherige Menschenbild um. Gleichzeitig spürten viele Menschen eine Sehnsucht nach Sicherheit und Beständigkeit. Das leitete Steffen Mensch, der diese Schau mitgestaltet hat, bei der Auswahl der 130 gezeigten Kunstwerke.
Formal sieht man natürlich da keine Zusammenhänge. Allerdings sind alle diese Künstler permanent auf der Suche nach dem richtigen Ausdruck, auf der Suche nach dem richtigen Ausdruck der Religion, auf der Suche nach dem richtigen Ausdruck der eigenen Spiritualität. Aber so unterschiedlich wie die Zugänge sind, sind dann letztlich auch die Ergebnisse.
Dabei versteht sich diese Ausstellung nicht nur als kunsthistorischer Rückblick. Sie reagiert auch auf die Gegenwart. Sie ist ein himmlisches Wiedersehen mit der Sehnsucht nach Sinn und Halt, das auch in der heutigen Krisenzeit zu spüren ist. Deshalb ist Steffen Mensch überzeugt, dass die Ausstellung unterschiedlichste Besucher ansprechen kann.
Es ist doch ganz ähnlich wie heute, glaube ich, wo wir in diesem ganzen Weltgetriebe gar nicht mehr so richtig wissen, wo wir stehen. Ich würde behaupten, die Ausstellung ist tatsächlich für alle interessant. Einerseits sicher für Spezialisten, die hier viele Werke sehen, die lange nicht zu sehen waren. Andererseits aber natürlich auch für jeden, der ein bisschen Interesse hat an dieser Epoche, die uns viel mehr zu bieten hat, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen möchte.
Davon können sich Besucher noch bis Ende Juli in der Ausstellung Himmlisches Wiedersehen von Ludwig I. bis zum Blauen Reiter überzeugen. Aus dem Diözesanmuseum in Freising, alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Die Ausstellung im Diözesanmuseum in Freising ist noch bis zum 26. Juli zu sehen. Geöffnet ist sie täglich, außer montags von 10 bis 17 Uhr. Leere Wände in den Wohnungen, die gelten als ungemütlich. Deshalb müssen da Bilder hingehangen werden. Guido Maria Schlimbach, der macht aber genau das Gegenteil. Er hängt sie ab. Zumindest in der Fastenzeit. Er liebt Kunst und gerade deshalb will er einige Wochen im Jahr genau darauf verzichten. Damit übernimmt der Theologe auch einen Brauch in den katholischen Kirchen. Dort sind nämlich von Aschermittwoch bis Ostern viele Bilder und Kreuze verhüllt. Dieser Verzicht soll ein Nachdenken über Bilder anstoßen. Und so ist es auch bei Guido Schlimbach. Mein Kollege Alois Biel hat ihn besucht.
Seit 25 Jahren schaut Guido Schlimbach ab Aschermittwoch zufrieden auf kahle Wände. 40 Fastentage und 6 Fastensonntage bleiben sie leer. Dann sind in seiner Wohnung sämtliche Bilder abgehängt und verpackt.
Das klingt fader, als es ist. Also es ist durchaus auch schon mal inspirierend, in diese Leere zu schauen. Und so überlege ich jetzt in der Fastenzeit ohne Druck, was kann ich denn ab Ostern mir wieder aufhängen und dann treffe ich eine neue Auswahl und arrangiere neu und dann sieht meine Wohnung Ostern anders aus, als es im vergangenen Ostern war.
Guido Schlimbach ist Theologe und im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst in München. In Köln leitet er die Kunststation St. Peter, ein Forum für zeitgenössische Kunst. So ist er auch selbst zum Sammeln gekommen. Für wenig Geld hat er rund 200 Arbeiten, meist auf Papier zusammengetragen. Das meiste liegt in Mappen, nur etwa ein Zehntel findet Platz an den Wänden seiner Dreizimmerwohnung. Und auch darauf verzichtet er in der Fastenzeit.
Und ich kann das mittlerweile aus voller Überzeugung teilen, dass man natürlich in der Wohnung viele Bilder hängen hat, die man natürlich nicht mehr mit derselben Aufmerksamkeit, mit derselben Andacht, mit derselben Hintergründigkeit wahrnimmt und betrachtet, sondern sie im besten Sinne des Wortes vielleicht auch nur noch als Dekoration wahrnimmt.
Sie können so selbstverständlich werden, dass sie nur noch bunte Flecken oder Striche an der Wand sind. Andererseits können sie sich aber auch im Kopf festsetzen, so stark, dass Bild und Wirklichkeit in eins gesetzt werden.
Wie viele Menschen würden Stein und Bein behaupten, dass Maria einen blauen Rock getragen hat und dass der Herr Jesus natürlich ein weißes Unterkleid und ein rotes Obergewand getragen hat? Ja, wie kommen die Leute denn da drauf?
Natürlich, weil Tausende von Kunstwerken in Kirchen und Museen es so dargestellt und vermittelt haben. Obwohl die Bibel immer wieder davor warnt, sich Bilder zu machen, insbesondere vom Göttlichen.
Abgesehen davon, dass das natürlich biblische Weisheit ist, dass wir uns kein Bildnis machen sollen. Aber die Kirche hat sich ja zu Wohl und Wehe mit der Kunst eingelassen und hat hochkarätige, hervorragende Zeugnisse der Kunstgeschichte hervorgebracht und ermöglicht. Aber wie viele dieser Kunstwerke haben die Glaubensvorstellungen der Menschen auch beeinflusst?
und auch bestimmt. Das banalste Beispiel ist die Vorstellung von Gott als altem Mann mit weißem Bart. Persönlicher Glaube ist aber immer mehr und Gott immer größer als ein feststehendes Bild.
Das ist nicht unser Glaube. Unser Glaube muss immer weitergehen. Er muss sich immer darüber hinwegsetzen. Das ist nicht das Vordergründige, sondern es ist eben mehr.
Um sich von der Wirkung der Bilder wenigstens zeitweise freizumachen, nimmt sie Goethe Schlembach ab. Auf schwarze Ränder, die abgehängte Kunstwerke hinterlassen können, schaut er dabei nie.
Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Pfarrer aus Mönchengladbach und der sagte mir, ja, das könnte ich bei mir zu Hause gar nicht machen, weil da würde man ja überall die schwarzen Ränder sehen. Und dann sage ich, sehen Sie, das passiert bei mir nicht, weil so lange lasse ich es gar nicht kommen. Ja, also sie verschwinden nach einem Jahr und dann ist alles blitzsauber.
Doch zu Ostern kommen alte oder neue Bilder wieder an die Wand. Und wenn Guido Schlembach die Wohnung am Karsamstag frisch geputzt und viele Vasen mit Blumen aufgestellt hat, dann begrüßt er damit auch die Kunstwerke und freut sich an ihnen bis zum Aschermittwoch. Besonders wenn er merkt, dass sie ihn immer wieder zum Innehalten, Betrachten und Nachdenken auffordern. Alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Seit Jahren kehren immer wieder mehr Menschen der katholischen Kirche den Rücken. Auch im Erzbistum München und Freising. Die Kirchensteuer bei ständig steigenden Lebenshaltungskosten und der Missbrauchsskandal, das sind nur zwei Gründe für die hohen Kirchenaustrittszahlen. Das Erzbistum München und Freising hat seine Bilanz für das Jahr 2025 bekannt gegeben. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Willi Witte. Willi, ich nehme an, du kannst auch für das vergangene Jahr jetzt keine Entwarnung geben, oder?
Ja, hallo Katharina, nein, absolut nicht. In Zahlen bedeutet das, 25.149 Menschen sind im vergangenen Jahr aus der Kirche hier bei uns im Erzbistum ausgetreten. Das sind aber immerhin 8,5% weniger als im Jahr 2024. Das heißt, die Austrittszahlen sind immer noch sehr hoch, aber der Trend hat sich ein bisschen abgeflacht. Zum Vergleich, noch 2022, also vor 4 Jahren, da war die Zahl fast doppelt so hoch. Diese Zahlen kommen aus den sogenannten Eckdaten des kirchlichen Lebens in den Bistümern Deutschlands 2025 und die hat die Deutsche Bischofskonferenz heute veröffentlicht. Und was auch noch interessant ist, generell ist die Zahl der Katholiken im Erzbistum auf rund 35,6% gesunken. Also nur noch gut ein Drittel der Bewohner ist katholisch und in München sind es sogar nur noch 24%. Die Zahl der Menschen mit einer anderen oder gar keiner Konfession nimmt also weiter zu.
Nur noch ein Drittel der Menschen im Erzbistum München und Freising sind katholisch. Wenn man jetzt mal über den Tellerrand des Erzbistums hinausschaut, sind die Zahlen denn bayernweit mit der Erzdiözese zu vergleichen?
Ja, zumindest in etwa, wenn man also die Austrittszahlen nimmt. Hier hat sich der Trend sogar noch ein bisschen weiter abgeflacht. 6,1% weniger Bürger als im Vorjahr sind hier 2025 ausgetreten. Im Gegensatz zu, wie schon gesagt, 8,5% im Erzbistum. Also hier haben sich auch die Zahlen etwas erholt. Aber mit über 80.000 Austritten bayernweit ist die Zahl für die Bistümer immer noch alarmierend hoch.
Alarmierend, du hast es gerade gesagt. Gibt es denn etwas Positives im Erzbistum bei den Eckdaten, die veröffentlicht worden sind?
Ja, zumindest bei den Erwachsenentaufen, bei den Eintritten und den Wiederaufnahmen. Immerhin 164 Erwachsenentaufen gab es im vergangenen Jahr. Das waren die Jahre zuvor immer unter 100. Und aus anderen christlichen Gemeinschaften sind 145 Frauen und Männer in die katholische Kirche eingetreten. Das ist immerhin eine Zunahme um 16%. Außerdem, und das ist wirklich bemerkenswert, sind 559 Gläubige wieder aufgenommen worden, die ihre Kirche schon mal Lebewohl gesagt hatten. Und das sind im Vergleich zu 2024 immerhin fast 11% mehr. Also es gibt auch leicht positive Nachrichten.
Vielen Dank, Willi. Die Deutsche Bischofskonferenz, die hat die Entwicklung der Mitgliedszahlen herausgegeben. Für das Erzbistum München und Freising gilt, noch immer sind die Austrittszahlen hoch, aber sie gehen weiter leicht zurück. Am Wochenende hat in Mühldorf am Inn der Diözesanrat der Erzdiözese getagt. Mein Kollege Joachim Burkhardt ist jetzt bei mir im Studio, denn er war vor Ort. Joachim, auf der Tagesordnung stand das Thema soziale Marktwirtschaft. Dazu gab es auch eine Podiumsdiskussion. Sag mal, was gab es denn da für spannende Impulse aus der Runde?
Ja, also einerseits waren sich natürlich alle darüber einig, dass die soziale Marktwirtschaft eine tolle Errungenschaft ist und dass es natürlich keinen Raubtierkapitalismus geben darf, ohne dass man auch auf die Schwächeren und Ärmeren der Gesellschaft schaut. Das ist klar. Interessant war, dass dann doch in den einzelnen Wortmeldungen ziemlich unterschiedliche Ausprägungen dieser Wirtschaftsform oder dieser Gesellschaftsform auch zu hören waren. Also von Unternehmerseite wurde beispielsweise betont, dass Unternehmer heutzutage kaum noch wissen, wie sie die ganzen bürokratischen Anforderungen eigentlich erfüllen sollen. Also da wurde wörtlich gesagt, dass man als Unternehmer fast schon mit einem Bein im Gefängnis steht, weil man das eigentlich alles gar nicht leisten kann. Spannend war auch die Feststellung, da gab es einen Widerspruch, dass offensichtlich in der Wissenschaft umstritten ist, ob die Schere zwischen Arm und Reich tatsächlich immer weiter auseinandergeht. Es gibt Studien, die dafür sprechen. Beispielsweise gibt es immer mehr Milliardäre in Deutschland. Es gibt aber auch gegensätzliche Erkenntnisse, die sagen, das ist gar nicht so. Und insgesamt ist die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist tatsächlich besser, als sie oft dargestellt wird.
Das klingt auf jeden Fall nach spannenden Impulsen. Einen festen Beschluss gab es aber nicht, so habe ich dich verstanden.
Nein, weil die Differenzen doch letztlich zu groß waren. Es war tatsächlich geplant, dass man von Seiten des Diözesanrats mit einer einheitlich abgestimmten Äußerung an die Öffentlichkeit dann auch geht, dass man Thesen verabschiedet zur sozialen Marktwirtschaft. Es gab aber doch so viel Gesprächsbedarf und so viele Einwände auch, dass das nochmal zurückverwiesen wurde an den Vorstand. Da wird also intern noch weiter an der Thematik gearbeitet und insofern gab es da keinen Beschluss.
Wir werden das natürlich weiter verfolgen und dann natürlich auch darüber berichten, wenn es dann einen Beschluss gibt. Gab es denn, Joachim, auf der Versammlung noch andere Schwerpunktthemen?
Ja, das ganz eindeutige Schwerpunktthema, abgesehen von der sozialen Marktwirtschaft, das war die Synodalität. Der Diözesanrat hat die Synodalität als sein Jahresthema 2026 festgelegt. Das wird ihn also im Laufe des kommenden Jahres weiter beschäftigen. Und es gab einen ganz informativen Überblick über all das, was im Bereich Synodalität in den vergangenen Jahren so passiert ist. Mit dem deutschen synodalen Weg, mit dem Thema Synodalität auf weltkirchlicher Ebene und hier ganz konkret im Erzbistum München und Freising. Und da wurde eben auch beispielsweise einfach mal darüber informiert, wie weit wir denn hier sind. Ich kann ja mal ganz kurz den Stand mitteilen. Mhm. Die Trauerfeiern durch Ehrenamtliche, die sind schon am weitesten gediehen. Die sind bereits in der Umsetzung. Da geht es im Herbst 2026 los mit Kursen. Das Thema Trauassistenz, das liegt bei der Deutschen Bischofskonferenz, wird dort weiter bearbeitet. Die Laienpredigt in Eucharistiefeiern, da gibt es einen Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz und damit soll der neue Vorsitzende Bischof Heiner Wilmer nach Rom gehen und das klären. Und schließlich noch der Rechenschaftsbericht des Bischofs, eine ganz spannende Frage. Und da wurde auf kommendes Frühjahr verwiesen. Im Frühjahr 2027 soll bei uns hier zum ersten Mal eine sogenannte Diözesanversammlung tagen. Mit dem Diözesanrat, dem Diözesansteuerausschuss, dem Priesterrat und so weiter. Da treffen sich also gewissermaßen alle und dabei soll dann auch das Thema Rechenschaftsbericht des Erzbischofs auf die Tagesordnung kommen und näher besprochen werden.
Also es bewegt sich was beim Thema Synodalität bei uns hier im Erzbistum München und Freising. Vielen Dank, Joachim, für deine Einblicke aus der Versammlung des Diözesanrats der Erzdiözese. Die haben an diesem Wochenende getagt. Der Diözesanrat der Katholiken der Erzdiözese München und Freising ist die höchste Vertretung der Laien im Erzbistum und das nächste Mal tagt er im Herbst. In der Schlange stehen, das kennen wir hier in München nur allzu gut. Sei es, wenn ein Sportgeschäft einen neuen Sneaker rausbringt, ein Dönerladen eine Sonderaktion startet oder natürlich bei Wohnungsbesichtigungen. In Assisi stehen gerade auch Tausende an. Und zwar, um einmal die Reliquien des heiligen Franziskus aus der Nähe zu sehen. Bruder Thomas ist Franziskaner-Minorit und Pilgerseelsorger an der Basilika San Francesco.
Wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit, dass die sterblichen Überreste des heiligen Franziskus, seine Reliquien, der allgemeinen Öffentlichkeit sichtbar gezeigt werden. Es ist so, dass das Grab immer wieder mal geöffnet wurde, vor allem in den letzten Jahrzehnten. Aber es gab noch nie die Möglichkeit, dass wirklich alle die Gelegenheit haben, auf diese Art und Weise nochmal mit Franziskus so etwas anders, etwas persönlich in Kontakt zu kommen.
Es gibt auch einen Grund für diesen besonderen Anlass, und zwar wird dieses Jahr der 800. Todestag des Heiligen gefeiert. Die Zeit, die ist ganz bewusst gewählt, denn im Frühjahr sind noch wenige Pilger in Assisi und es ist mitten in der Fastenzeit.
Das Gedenken oder die Verehrung der Reliquien, es geht ja um Gott, der in Franziskus gewirkt hat. Und da geht's ja vor allem auch um die Taufe, um unsere Zugehörigkeit zu Gott, zu auf den Namen Jesu Christi getauft. Und das zu erinnern, ist auch ein Bestandteil des, will ich mal sagen, dieses spirituellen Programms, das wir da entwickelt haben. Es geht nicht nur darum, dass man die Reliquien sieht, sondern es soll wirklich eine spirituelle Erfahrung für die Menschen werden, die hierher kommen.
Bis kommenden Sonntag sind die Reliquien noch zu sehen. Rund 400.000 Pilger, das schätzt Bruder Thomas, haben die Chance bis dahin genutzt.
Manche Menschen sind sehr bewegt, ergriffen, weinen, andere sind staunend und so. Aber alle miteinander, das kann man sagen, gehen von hier weg in einer heiteren, frohen Atmosphäre. Also die Stimmung ist wirklich eigenartig und auch in der Basilika drinnen, wo wir sonst oft Mühe haben, die Menschen ja, zu ermahnen, dass man eben keine Fotos macht, dass man nicht laut ist und so. Das geht jetzt alles ganz anders. Die Menschen sind wirklich dabei. Es herrscht ein Klima der Besinnung, der Sammlung und das ist schon etwas ganz Besonderes.
Vor 800 Jahren ist der Heilige gestorben und trotz allem scheint er für viele ein durchaus moderner Heiliger zu sein mit seinen Botschaften.
Der Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit, der Blick auf die Schöpfung, die es zu bewahren gilt, weil sie Spur zu Gott hin ist und natürlich die Verbindungsschiene zu Gott selber, was Franziskus so leidenschaftlich gelebt hat, das ist irgendwie etwas, das spüren die Menschen und deswegen ist es gut, dass es solche Figuren gibt, solche Gestalten, Personen wie Franziskus, der da irgendwo transparent macht und sichtbar macht, was Sehnsucht nach Gott, was Glauben und was Liebe zu den Menschen und zur Schöpfung und zu Gott bedeutet. Das ist sichtbar an ihm.
Also, die Chance, die Reliquien mal live zu sehen, die ist nicht mehr lang. Mehr Infos und auch Bilder, die gibt's auf innehalten.de. Ich bin mir fast sicher, jedem von Ihnen ist das auch schon mal passiert. Fluchen beim Autofahren. Ja, das geht anscheinend nicht nur uns normalos so, sondern auch Dekan Ulrich Kamper aus Oberschleißheim gibt zu, dass ihm das mal passiert.
Vor allem dann, wenn man eh schon knapp bei der Zeit ist und dann hat man noch so manche Schnarchnasen vor sich fahren, wo man sich fragt, es ist hier 70 und ihr fahrt 50. Oh Herr, was willst du mir damit sagen?
Deswegen hat der Pfarrer sich in der Fastenzeit vorgenommen, das Fluchen beim Autofahren zu unterlassen.
Also der Start war sehr holprig. Ich war mit einem Spezi von mir unterwegs und das war schon Mittwochvormittag. Vor mir fuhren auch wieder Autofahrer, wo ich mich gefragt habe, warum die auf der Straße sind, wenn ich unterwegs bin. Er meinte dann nur zu mir, segne nicht vergessen. Da habe ich dann erst angefangen, wirklich diesen Vorsatz auch wirklich umzusetzen. Und das funktioniert zu 90% wirklich gut.
Ja, und jetzt klebt unterm Autoradio ein großer Zettel. Da steht genau das drauf. Segnen nicht vergessen. Denn wenn es dann doch mal passiert, das Fluchen, dann?
Im Augenblick, wo ich das tue, kriegt derjenige ein Ave Maria geschenkt. Das heißt ja, bitt Gott für uns Maria und deswegen bitt für ihn. Dann trete ich für ihn in besonderer Weise ein.
Also, statt einen Fluch und böse Worte gibt's von Pfarrer Ulrich Kampe in der Fastenzeit ein Gebet. Also vielleicht mal extra langsam vor ihm herfahren. Bestimmt nicht schlecht fürs Seelenheil. In der aktuellen Folge der Reisewarnung erzählen zwei von einer ganz besonderen gemeinsamen Reise auf die Philippinen. Das Besondere, der eine, der war schon auf den Philippinen, um nämlich zu schauen, was sein Geld dort bewirkt. Die andere, die kümmert sich hauptberuflich darum, dass das Geld Gutes tun kann, aber vor Ort war sie noch nie. Bis jetzt. Jetzt sind sie zusammen dahin gereist und zwar die Missio-Geschäftsführerin Stefanie Brücks und der langjährige Spender Uli Holdenried. Sie waren mit einer Delegation auf den Philippinen. In der aktuellen Folge der Reisewarnung erzählen die beiden von ihren Besuchen in Projekten, die das katholische Hilfswerk unterstützt. Brigitte Strauß, die moderiert diesen Podcast. Brigitte, sag mal, die Kombination, die ist jetzt schon eher ungewöhnlich, oder?
Ja, kann man so sagen. Aber für beide war es eine Reise, die echt ans Herz ging. Denn sie haben Menschen kennengelernt, die unter Umständen leben, die man sich bei uns kaum vorstellen kann. Zum Beispiel ganze Familien, die zum Teil seit Generationen auf Friedhöfen leben.
Also dann ist sozusagen auf dem Grabstein ist dann vielleicht eine Matte, auf der geschlafen wird. Und auf dem Rand ist dann vielleicht eine kleine Kochstelle. Es gibt auch Mausoleen, da sind kleine Märkte, also da kann man so Chips und Süßigkeiten oder Waschmittel kaufen oder sowas.
Ja, also das hat Stefanie Brücks wirklich schockiert und sie ist froh, dass Missio dort ein Bildungsprojekt für Kinder unterstützt, damit die Chance bekommen, einen Beruf zu erlernen und so viel Geld zu verdienen, dass sie in einer normalen Wohnung leben können.
Leben auf dem Friedhof, das kann man sich wirklich nur schwer vorstellen. Jetzt sind die beiden ja auch keine Entwicklungshelfer, sondern Laien. Und du hast ja auch gesagt, die Reise, die ist ihnen ans Herz gegangen. Wie redet man denn da mit Menschen, die da leben?
Ja, auf Augenhöhe halt. Also indem man sich für sie interessiert und vor allem mit ihnen spricht und nicht über sie. Das betont Uli Holdenried immer wieder.
Was mich einfach wirklich betroffen gemacht hat, dass des Öfteren eine Frau kam, darf ich dir mein Haus zeigen? Ja, das war eben so ein kleines Mausoleum und da hier wohne ich.
Natürlich hat er sich deren Zuhause angeschaut und die Frauen waren stolz, dass er sich interessiert hat. Und natürlich hat er nicht gesagt, wie schlimm er das findet. Ehrliches Interesse für den anderen, das meint er mit Augenhöhe.
Wahrscheinlich gar nicht so einfach in der Situation. Es gab aber auch noch mehr Stationen auf der Reise, oder?
Ja, sie waren auch noch in zwei Schutzhäusern, in denen Mädchen leben, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind, und bei einem Straßenkinderprojekt. Und zwei Dinge sind den beiden immer wieder aufgefallen. Zum einen, dass die Armut auf den Philippinen wirklich allgegenwärtig ist. Nicht nur in den Slums, auch in den teureren Stadtvierteln sieht man an jeder Straßenecke eine provisorische Unterkunft aus Pappendeckeln, in der jemand wohnt. Und zum anderen, dass die Projekte, die Missio unterstützt, wirklich professionell durchgeführt werden. Für den Spender Uli Holdenried ist das extrem wichtig.
Irgendwas muss man tun. Und ich bin ein Freund von relativ klar zu wissen, wo man es hingibt. Aber dann auch Vertrauen, dass die wirklich wissen, was sie tun. Das heißt, sie können nicht kontrollieren den letzten Pfennig, der in Naga City ausgegeben wird, weil die es besser wissen. Geben heißt loslassen und dann warten und gucken, was das mit einem macht.
Er hat auf dieser Reise wieder gemerkt, dass das Geld, das er losgelassen hat, etwas bewirkt. Und das macht ihn glücklich.
Mehr zu dem Thema erfahren Sie in der neuen Folge der Reisewarnung mit der Missio-Geschäftsführerin Stefanie Brücks und dem langjährigen Spender Uli Holdenried. Und natürlich mit meiner Kollegin Brigitte Strauß. Zu hören heute Abend hier im MKR das Kirchenradio ab 19 Uhr, also gleich nach dem Gottesdienst. Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. 21 Tage ohne Smartphone. Ein Experiment, das Schülerinnen und Schüler in Österreich vor einiger Zeit gewagt haben. Die Idee dahinter? Einfach einmal ausprobieren, wie sich der Alltag ohne ständige digitale Begleitung anfühlt. Der Lehrer hinter dem Projekt, der berichtet jetzt von den Erfahrungen in der neuesten Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Mein Kollege Joachim Burkhardt ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Joachim.
Servus, hallo.
Joachim, welches Fazit zieht der Lehrer denn aus diesem Experiment?
Ja, also unglaublich spannend. Ich habe Kontakt aufgenommen zu diesem Lehrer Fabian Scheck und habe mir berichten lassen, wie ein Jahr nach dem Experiment die Situation ist. Also es ist ja klar, wenn man so ein Experiment macht, 21 Tage ohne Smartphone, da gibt es unmittelbar danach sehr viel darüber zu erzählen. Die Jugendlichen selbst haben da ganz starke Eindrücke. Mich hat eben interessiert, was bleibt denn davon auf lange Frist? Und er hat mir nun eben berichtet und schreibt das auch in unserer neuen Ausgabe, wie knapp ein Jahr danach die Lage ist. Und das ist sehr, sehr spannend, denn bei einigen ist alles wieder so wie zuvor. Ja, die hängen wieder voll drin in ihrer digitalen Abhängigkeit. Bei vielen anderen haben sich aber die Dinge langfristig tatsächlich verändert. Ich möchte jetzt nicht alle Details verraten, aber es gibt sehr spannende Erkenntnisse, insbesondere wie sich die Jugendlichen darüber äußern, wie man ihrer Meinung nach mit den Kindern heutzutage umgehen sollte. Ja, also sie beklagen sich darüber, dass sie selbst als Kinder nicht besser geschützt wurden. Und sie haben eine ganz eindeutige Meinung dazu, wie wir heute unsere Kinder, die noch klein sind, schützen sollten.
Spannende Einblicke auf jeden Fall. Darüber mehr in der neuen Ausgabe. In der berichtest du auch von einer Begegnung mit einem 88-jährigen Wanderer. Warum war dieser Moment für dich so besonders, vielleicht gerade im Zusammenhang mit der digitalen Welt?
Ja, also erstmal habe ich mich sehr gefreut, weil ich ja selbst auch Wanderer bin und wenn man seinesgleichen unterwegs trifft unter freiem Himmel, dann ist das immer eine schöne Sache. Ich war damals, als mir das passiert ist, war ich allerdings gar nicht jetzt bei einer Wanderung, sondern ich war dienstlich unterwegs tatsächlich. Ich habe eine sehr schöne kleine alte Kirche besichtigt. Da wird es demnächst bei uns auch eine schöne Serie dazu geben. Und außerhalb dieser Kirche bin ich dann auf offener Straße diesem älteren Herrn begegnet. Der kam mir so entgegen, ganz in klassischer Wandermontur, wie man es sich so vorstellt, mit einem Rucksack und einem Hut auf dem Kopf. Und dann hat er mich so angeschaut und hat mich offensichtlich eben erkannt, hat mich angesprochen und hat mich gefragt, ob ich der Redakteur von dem Magazin Innehalten bin. Ja, und dann hat sich ein wunderschönes, kurzes Gespräch entwickelt und er hat als langjähriger Leser ein paar schöne, lobende Worte auch noch für mich gehabt. Und ja, das sind eben so Momente, die gibt's nur im echten Leben, die kann man mit dem Handy eben nicht bekommen. Und ja, deswegen war ich sehr glücklich und dankbar an diesem Tag.
Wie du sagtest es schon gerade, ist ein schönes Beispiel dafür, dass solche spontanen Begegnungen eben doch durch nichts zu ersetzen sind. Vielen Dank, Joachim, für den Einblick in die neue Ausgabe unseres Magazins Innehalten. Das Magazin bekommen Sie in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising, können es sich ganz bequem per Abo nach Hause liefern lassen oder digital in unserer Michaelsbund-App lesen. Viel Spaß dabei! Eine Laienpredigt im Wortgottesdienst, das geht. Eine Laienpredigt im Sonntagsgottesdienst, das geht aber nicht. So lautet die katholische Regelung. Und die wird heftig kritisiert, vor allem von Frauen. Allen voran Schwester Susanne Schneider. Sie gehört dem Orden der Missionarinnen Christi an und fordert eine Gleichbehandlung von geweihten Seelsorgern und Laien bei einer Predigt. Und vor allem eine Gleichbehandlung der Frauen.
Gott hat die Menschen als Männer und Frauen geschaffen und deswegen beide mit dem Geist ausgestattet. Und deswegen denke ich, dass beide Geschlechter auf ihre Art in Verbindung leben zu Gott und deswegen von dieser Verbindung die Schrift lesen und auslegen sollten. Es ist heute Erfahrung, dass Frauen wie Männer, sofern sie das möchten, Aufgaben in unserer Gesellschaft übernehmen dürfen und dass es zeitgemäß ist, wenn man Frauen eben nicht reduziert auf Haushalt und Kinder.
Schwester Susanne hat Theologie studiert und fragt, warum sollten Frauen nicht predigen dürfen? Auch der Synodale Weg in Deutschland hat sich positiv für das Thema Frauenpredigt ausgesprochen. Und bei ihrer jüngsten Vollversammlung im Februar hat die Deutsche Bischofskonferenz das Thema Laien bzw. Frauenpredigt eingehend diskutiert.
Und hat beschlossen, ist jetzt sozusagen ganz neu, dass man in Rom nachfragen möchte, ob man nicht Frauen und nicht geweihten Männern, also Laien insgesamt, erlauben könnte, in der katholischen Messe zu predigen.
So weit, so gut. Für die Ordensfrau ist es aber nicht nur unerträglich, dass Laien und im Speziellen Frauen bei der Eucharistiefeier nicht predigen dürfen. Auch die ausgewählten Evangeliumstexte unterschlagen oft die Stellung der Frau in der Heilsgeschichte. Bei den Jesuiten in München fand Schwester Susanne Gehör und mit zwei weiteren Ordensfrauen Mitstreiterinnen für ihr Anliegen.
Und haben dann beschlossen, wir möchten einmal im Monat eine Predigt von einer Frau über eine Frau. Und wir haben uns davon erwartet, dass einfach die Vielfalt größer wird und Frauen, bedeutende Frauen der Kirchengeschichte, der Bibel oder sonstige Themen, Frauenthemen, dass die einfach deutlicher wahrgenommen werden und bepredigt werden.
Für ihre Predigten haben die drei Ordensfrauen viel Bestätigung bekommen. Offiziell erlaubt ist das aber nicht. Dass sie überhaupt predigen, wird angesichts des Priestermangels bzw. vieler fremdsprachiger Seelsorger vom Erzbistum wohl nur toleriert. Eine negative Antwort aus Rom auf die Bischofsanfrage wird Schwester Susanne aber nicht abhalten.
Und wenn es nicht erlaubt wird von Rom, dann machen wir halt so weiter. Also es ist einfach an der Zeit und es geht nicht anders. Aber wir sind keine Lückenbüßerinnen, sondern wir möchten Gerechtigkeit. Das ist auch schon nochmal was anderes.
Überhaupt zu predigen ist für die drei Ordensfrauen ein Gewinn. Wirklich zufrieden aber werden sie erst sein, wenn Predigten von Laien und vor allem von Frauen zum ganz normalen Glaubensleben gehören. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Etwas weniger essen und auf bestimmte Lebensmittel verzichten. Nachdenken über das tägliche Brot ist in der Fastenzeit für viele Menschen ein Thema. An der bayerischen Grenze in Ulm beschäftigt sich ein ganzes Museum mit genau diesem Lebensmittel. Hierzulande steht es ganz selbstverständlich auf dem Tisch und wird oft genug einfach weggeworfen. Wer einmal aber das Museum Brot und Kunst besucht hat, dem fällt es danach deutlich schwerer. Mein Kollege Alois Bierl hat es besucht und vielleicht ist das Ulmer Museum ein Ausflugstipp für das Wochenende.
Marianne Hunold leitet das Publikumsprogramm des Ulmer Brotmuseums und manchmal ist es ziemlich anstrengend, wenn sie eine sogenannte Schiebemühle demonstriert.
Ich versuche gerade ein paar Getreidekörner zu Mehl zu zermahlen mit einem Reibstein. Also das ist ein relativ flacher, großer Stein und ein kleinerer Läuferstein. Und wenn man das mal ausprobiert, merkt man sehr schnell, wie mühsam es gewesen sein muss, mit einfach einem solchen Mahlstein Getreide zu Mehl zu zermahlen.
Die Museumsbesucher können das selbst ausprobieren. Schon nach ein paar Minuten werden Muskeln und Gelenke müde. Mit solchen Schiebemühlen haben Menschen vor etwa 14.000 Jahren begonnen, Getreide zu mahlen und allmählich Brot zu backen.
Also man hat frühe Funde von sogenannten Breifladen, also dass man aus Getreide einen Brei hergestellt hat erstmal, das dann in der Asche getrocknet hat und dann konnte man das auch mitnehmen und dann wieder einweichen und essen.
Der nächste Schritt war, diese Fladen in einem geschlossenen Ofen zu backen und noch haltbarer zu machen. Marianne Honold zeigt, wie diese Anfänge über die Jahrtausende hinweg bis zu den heutigen Großbäckereien führten. Modelle von Getreidespeichern aus der späten Steinzeit sind im Museum genauso zu entdecken wie Teigknetmaschinen vom Ende des 19. Jahrhunderts. Schon lange zuvor hatten Brot und Getreide die Gesellschaft umgewälzt. Wahrscheinlich sind sie die größten Revolutionäre der Menschheitsgeschichte, denn sie haben aus Jägern und Sammlern sesshafte Bauern gemacht.
Das erfordert mehr Regeln, wie wenn man umherzieht und vielleicht auch einfach wieder aufbrechen kann, wenn es Konflikte gibt. Und wenn ich Getreide anbaue, dann brauche ich ein Land, auf dem ich das anbauen kann. Und da beginnt der Besitz und damit der Streit um einen Besitz.
Doch der mühsame und auch konfliktbeladene Getreideanbau ermöglichte es, eine immer größere Zahl von Menschen zu ernähren. Er prägte die Gesellschaft und religiöse Vorstellungen. Davon erzählen im Museum Kultobjekte und Kunstwerke vom alten Ägypten bis zur Gegenwart.
Die darstellen oder widerspiegeln, wie wichtig die Brotherstellung für die Menschen war. Und da hat es immer dann auch eine religiöse Bedeutung gehabt. Dass ein Gott oder Götter die Menschen auch mit dem versorgen, was sie zum Leben brauchen, sprich Nahrung.
Vom Brot als Wunder ist im Museum immer wieder die Rede, dass aus einem in der Erde vergrabenen Saatkorn viele Körner wachsen, die im Brot verwandeln, das Leben erhalten. Wenn Christen Gott in einer Hostie verkörpert sehen und ihn zuvor von Leichnam als Brot des Lebens durch die Straßen tragen, ist das nur folgerichtig. Und in Notzeiten erleben alle Menschen, wie kostbar Brot ist. Besucher bleiben oft nachdenklich vor einem kleinen, 200 Jahre alten Kasten stehen, in dem sogenannte Hungerbrote zu sehen sind.
Die haben immer den gleichen Preis gehabt, wurden aber immer kleiner. Ich glaube, da könnten wir uns nicht vorstellen, wie klein die waren und immer noch so viel gekostet haben wie eigentlich ein großes Brot. Und dass die Menschen, die auch nicht finanziell Vorsorge geleistet hatten, es gar nicht konnten, dass die sich dann nichts mehr zu essen leisten konnten.
Diese Hungerbrote sind nicht viel größer als eine Walnuss. Sie wurden als Erinnerung an das Notjahr 1816 aufgehoben. Damals verursachte ein Vulkanausbruch im heutigen Indonesien eine kurzfristige Klimaveränderung, verbunden mit dramatischen Ernteausfällen und Hungersnöten in Europa. Heute bedrohen neben Klimakrisen auch zu wenig Wasser, ausgelaugte und immer weniger fruchtbare Böden die Ernten.
Alles ist nur bis zum gewissen Maße verfügbar und da kommen wir dann zur Verteilungsgerechtigkeit und dann müssen wir das, was vorhanden ist, teilen, weil es nicht mehr wird. Und auch das gehört zum Thema unseres Hauses und dass es sicher sehr viele Menschen gibt, für die Brot überhaupt nicht selbstverständlich ist und nichts Alltägliches ist.
Nicht umsonst trägt das Ulmer Museum auch den Titel Forum Welternährung. Es führt auf anschauliche und eindrucksvolle Weise die Geschichte des täglichen Brots vor Augen, das alles andere als selbstverständlich ist. Wer das Museum besucht, wird danach anders in ein Brot hineinbeißen als zuvor. Aus Ulm, alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
In der Fastenzeit gibt es eine besondere Gottesdienstform. Sie heißt Kreuzweg. Woher der Name kommt und was da genau passiert, dazu mehr jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Kreuzweg, erklärt von Pfarrer Engelbert Dirnberger.
Der Kreuzweg ist eine gottesdienstliche Feierform, die in der Fastenzeit bei uns Katholiken vorwiegend gefeiert wird. Was da geschieht, ist sehr einfach erzählt. Es sind die Kreuzwegstationen Jesu Christi, die er auf seinem Leidensweg gegangen ist in Jerusalem bis hin zum Kreuzestod, werden nachvollzogen. Dazu betet man, versammelt man sich manchmal sogar zu Stationen, geht auch als Gemeinde von einer Kreuzwegstation zur anderen und gedenkt der jeweiligen Situation an der jeweiligen Kreuzwegstation. Also zum Beispiel dem Fallen Jesu unter dem Kreuz oder der Geißelung bis hin zum Tod am Kreuz. Das Nachsinnen über diesen Weg, der ja ein Leidensweg ist, dieses Nachdenken, wenn wir das heute tun, dann schauen wir auch auf das Leiden der heutigen Zeit, auf das Leiden unserer Welt, nicht als Selbstzweck, sondern immer, um auf eine Hoffnung zu schauen. Wenn wir als Katholiken den Kreuzweg beten, dann beten wir ihn immer in der Perspektive der Auferstehung. Das heißt, es gibt immer ein Danach, es gibt ein Weiter und es wird ein gutes Danach und ein gutes Weiter sein. Es realisiert sich nicht immer in dieser Welt, aber wir dürfen davon ausgehen, dass auf jeden Fall in der neuen Welt bei Gott dieses Wiedergutsein sich ereignen wird.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Heute mit Linda Burkhardt. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Der 19. März, der Josephitag, also der Namenstag des heiligen Josef und allen, die nach ihm getauft wurden. Und weil der Nährvater Jesu eine bedeutende Person der Kirchengeschichte gewesen ist, war der Josephitag früher bei uns in Bayern sogar ein Feiertag, sagt Brauchtumsexperte Stefan Hirsch.
Der Josephitag mitten in der Fastenzeit war früher geradezu ein Nationalfeiertag. Da damals gesetzlich geschützt, hatten auch die Kinder schulfrei und die Geschäfte waren zumindest bis Mittag geschlossen.
Anno 1870 erklärte Papst Pius IX. Den heiligen Josef zum Schutzpatron der ganzen Kirche und damit zu einem Feiertag, mit dem auch sehr viel Brauchtum verbunden war. Auch zahlreiche Bauern- und Wetterregeln sind im Laufe der Zeit zu diesem Datum entstanden. Ebenso wie der ein oder andere Josephimarkt und allerlei Abergläubisches.
So einen Josefstalisman gegen Krankheiten, Josefssalbe für die Augen und als Schönheitsmittel Extrakte aus Josefslilien oder Josefsnarzissen mit einem Schuss Märzenschneewasser. Das Lilienöl soll auch bei Geschwüren, giftigem Tierbiss und Verbrennungen hilfreich gewesen sein.
Weit verbreitet war am 19. März auch der sogenannte Josefstisch zur Speisung der Armen. Denn vor allem das gute Essen und Trinken war am Josephitag früher sehr wichtig.
Der Pfarrer sagt in seiner Predigt, Heut ist ein Fest vom guten Schlag. Heut haben, verheirat oder ledig, die Sepperln ihren Namenstag. Und nach dem Betten kommt das Essen, die Bratwürst stängen auf den Tisch. Die kommen mit dem Meter messen, da werden die Sepperln wieder frisch. Der Pepperl ist der Allergeschwinder, langt sie die größte Bratwurst raus. Josefi Tag ist, Leid und Kinder, das ist ein Fest fürs ganze Haus.
Im Jahr 1968 wurde im Zuge einer Feiertagsreform der Josefitag auch bei uns in Bayern als Feiertag abgeschafft. Aber auch wenn der 19. März heutzutage kein offizieller Feiertag mehr ist, lassen sich viele mit dem Namen Josef, Sepp, Pepperl, Beppo und so weiter nicht davon abhalten, diesen Tag würdevoll zu begehen. So zum Beispiel auch der Ebersberger Kreisheimatpfleger Josef Huber.
Ja, der hat immer schon eine hohe Bedeutung gehabt. In meiner Kinder- und Jugendzeit war das ja so, dass wir da immer schulfrei gehabt haben. Und dann war man entsetzt, wie dann 1968 das kein Feiertag mehr gewesen sein sollte. Und das bedauert man halt schon total. Und es ist ja so, dass wir am Josefitag schon noch den Feiertag halten. Da haben wir in der Familie auch. Da gibt's halt dann, wenn wir wieder von unserem Ausflug da sind, gibt's da meistens Kaffee und Kuchen. Und der Ausflug, der geht eigentlich die letzten Jahre über zum Windelstall. Auf der Mitteralm ist meistens da eine ziemliche Gaudi. Und das genießen wir halt. Da habe ich ein paar so Spezi und einen Lehrerkollegen, einen Sepp, und wir machen das halt jedes Jahr. Da gibt's halt Würst, Weißwürst, und dann ist halt auch so, wenn man dann einen trifft, den man kennt, und man blärt Fieri, ah, Sepp, grüß dich! Nachher schauen gleich. Die ganze Wirtstum schaut nachher gleich, weil sie wird alle angesprochen vorhin halt, gell?
Aber nicht nur die Herren der Schöpfung haben heute einen Grund zum Feiern, sondern auch die Damen namens Josefa oder Josefine. Darüber freut sich auch die junge Volksmusikantin Josefine Messerer aus Antoling.
Vor 2 Jahren waren wir tatsächlich in Reitberg am Josefi-Fest. Habe ich auch die Woche unbedingt vor, dass ich mal wieder hinfahre. Ob es jetzt den Donnerstag hinhaut, weiß ich noch nicht, weil ich ja im Landratsamt bin und in die Behörden ist ja am Donnerstag immer der lange Tag. Also da könnte sein, dass das dann vielleicht ein bisschen knapp wird. Aber sonst sind wir mal zum Essen gegangen. Wir haben auch schon mal einen kleinen Horgasch gemacht bei uns. Also er hat schon eine Bedeutung, der Tag. Es ist jetzt nicht so ein Tag wie jeder andere.
Und damit das Feiern leichter fällt, gibt's mancherorts eine Josefi-Feier oder ein zünftiges Josefi-Fest. Zum Beispiel am Reutberg bei Sachsenkamm im Tölzer Land, wo noch bis Sonntag ein großes Festzelt steht, in dem die Klosterbrauerei Reutberg ihren süffigen Josefi-Bock zum Ausschank bringt. Und für eine Fahrt auf den Wendelstein zahlen alle Josefs, Josefas und Josefinen heute nur den Kinderpreis. Und Stefan Hirsch meint dazu:
Früher hat auf jedem Haus einfach ein Josef dazugehört, und wo kein Bub da war, war es natürlich eine Fini, ein Peppi und so weiter. Der Josef Maria Lutz hat es auf den Punkt gebracht: Josef, das ist halt ein Name. Josef, das macht noch was her. Als Josef, da brauchst du dich nicht schämen. Als Josef, da bist einfach wer.
Ja, und darum gibt's die Königlich Bayerische Josefspartei mit Sitz in Eichach. Sie hat nur ein einziges Ziel: dass der Josefitag am 19. März zumindest bei uns in Bayern wieder ein gesetzlicher Feiertag wird. Naja, vielleicht findet dieses Ansinnen ja irgendwann mal auch im Bayerischen Landtag Gehör. Bernhard Ruf für das MKR, das Kirchenradio.
Weniger Smartphones an unseren Schulen und vor allem später. Das will unsere Staatsregierung und plant ab dem kommenden Schuljahr die private Handynutzung erst ab der 8. Klasse zu erlauben. Daniel Wolf ist Digitaltrainer und an vielen Schulen überall im Erzbistum unterwegs. Er kennt die Gefahren von Social Media und sagt, auch da brauchen wir unbedingt ein Mindestalter.
Weil Social Media schützt unsere Kinder nicht, also müssen wir es selber tun. Es widerspricht dem Profitstreben von Billionenunternehmen in den USA und von sehr, sehr großen Unternehmen auch in China. Und solange der Gesetzgeber bei uns diese Konzerne nicht zwingt, werden sie weiterhin auch Inhalte ab 18 ausspielen an Kinder. Und allein schon deshalb brauchen wir eine vernünftige Altersgrenze.
Oft wird argumentiert, dass Kinder möglicherweise trotz Einschränkungen an Inhalte kommen. Das gilt für andere Bereiche auch, sagt Wolf. Trotzdem wird keiner ein Verbot nicht wollen, nur weil es umgangen werden kann.
Mit dem genau demselben Argument könnten wir das Verbot für Morde zum Beispiel wieder aufheben, weil man kann es umgehen. Man kann jemand ermorden. Oder man kann auch sich, wenn man noch nicht 18 ist, eine Flasche Schnaps besorgen. Und trotzdem ist Verbot richtig. Es ist das eine, sozusagen festzustellen, ob wir diese Regelung brauchen, ist aus meiner Sicht völlig einfach zu beantworten, ja. Und die zweite Frage ist dann, wie können wir es so umsetzen, dass es möglichst wenig umgangen wird?
Fakt ist aber, unsere Kinder brauchen Schutz und der geht nicht ohne diese Beschränkungen.
Alle Kinder auf Social Media, ist meine Erfahrung, sehen Inhalte ab 18. Alle. Es gibt keine Ausnahme. Und der häufigste Fehler, den viele Eltern machen dabei, ist aus meiner Sicht zu denken, ja, sowas gibt's schon, aber mein Kind sieht doch sowas nicht. Das ist Bequemlichkeit, sonst nichts. Natürlich auch ihr Kind. Es ist nicht zu verhindern. Deshalb müssen wir gegensteuern als Gesellschaft. Und ich finde, wir müssen ein Signal setzen, dass viele Inhalte im Internet nicht in Ordnung sind für Kinder. Und dieses Signal muss der Staat liefern, denn der Staat wird aktuell seiner Schutzfunktion nicht gerecht.
Daniel Wolf hat auch eine Vorstellung davon, wo diese Grenze liegen könnte.
Alle Plattformen, die ab und zu auch Inhalte ab 18 ausspielen und dazu gehören YouTube, TikTok, Instagram, Snapchat, würde ich ab 16 einstufen. Das klingt jetzt erstmal lustig, weil ich ja dann sage, was, Moment mal, Inhalte ab 18 sollen ab 16 sein. Ich glaube, das ist der letzte tragfähige Kompromiss, den wir als Gesellschaft hinkriegen.
Übrigens, Daniel Wolf ist nicht nur an Schulen unterwegs, sondern gibt auch Online-Seminare. Eines davon hier bei uns beim Michaelsbund, gefördert durch das Ressort Bildung vom Erzbistum München und Freising. Das Seminar heißt Smartphone-Überlebenstipps für die ganze Familie. Der Termin ist am 22. April um 17 Uhr. Anmelden geht online unter michaelsbund.de. Da einfach auf Veranstaltungen klicken. Die Teilnahme ist kostenlos. Stell dir vor, du erbst eine Brauerei. Klingt, wie ein Witz beginnen könnte, aber genau so ging es dem katholischen Hilfswerk Missio. Inzwischen hat sich die Geschäftsführerin von Missio München, Stefanie Brücks, reingearbeitet ins Brauereigeschäft und freut sich immer auf die Besuche im Bayerischen Wald.
Ja, also klar, wir haben es in einer schwierigen Lage bekommen, die Brauerei. Und ich habe aber auch gesagt, also für mich ist mein Lebensmotto, aufgeben ist nicht die Lösung. Und ich muss nach vorne schauen und sagen, was können wir machen, um es voranzubringen. Also ich habe einen tollen Geschäftsführer am Start, einen tollen Braumeister. Ja, und da glaube ich, also wenn ich ein gutes Team habe vor Ort, dann ist es auch machbar. Also ich sehe Licht am Ende des Tunnels.
Jetzt ist's ja eine kleine regionale Brauerei. Ihr setzt diesen Sommer aber auch auf antialkoholische Getränke und habt eine neue Limo rausgebracht, das Voidkracherl. Und da kann man jetzt auch sehen, dass Missio und die Brauerei zusammengehören. Wie macht ihr das denn?
Auf der Dose war es dann möglich, mit einem QR-Code auf unsere Seite zu lenken, wer ist überhaupt Missio. Und wir haben eben auch das Glück, dass wir darüber ein Brunnenprojekt auf Madagaskar bewerben. Das hängt natürlich dann einmal mit uns, mit unserer Arbeit zusammen, und Wasser gehört einfach dazu zum ganzen Brauen. Es ist einfach wichtig, dass qualitativ hochwertiges Wasser da ist, und das finde ich einfach sehr schön, das ist sehr gelungen.
Eine richtig schöne Win-Win-Situation. Die Brauerei im Bayerischen Wald und das katholische Hilfswerk Missio. Mit Riesenschritten bewegen wir uns auf das Wochenende zu. Und das heißt viel Zeit für alles, was richtig Spaß macht. Lang frühstücken, shoppen gehen oder sich mit Freunden treffen. Oder eine der Veranstaltungen besuchen, die mein Kollege Willi Witte für Sie rausgesucht hat. Hier die Freizeittipps.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
Im neuen Stück der Neuaubinger Volksbühne muss Schauspieler Anton seinen Freund als Aushilfspfarrer vertreten. Anton ist bestens vorbereitet, war 12 Jahre lang Ministrant und macht seine Sache als Pfarrer gut, bis seine Ex-Freundin im Ort auftaucht. Der Schwank in 3 Akten beginnt am Freitag und am Samstag um 19.30 Uhr in der Neuaubinger Volksbühne in der Limesstraße. Karten gibt es unter tickets.neuaubinger-volksbühne.de.
Alles das kann nur Musik, lautet das Motto des Cantami-Jahreskonzerts. Cantami, das steht für Sing mir etwas oder singende Freunde. Am Samstag starten die etwa 30 Mitglieder eine musikalische Entdeckungsreise durch die Popgeschichte, eingebettet in eine märchenhafte Erzählung über die Suche nach der verloren gegangenen Harmonie. Auf dem Programm stehen Songs von den Spice Girls bis zu Coldplay. Los geht's am Samstag um 19 Uhr in der Kulturetage Messestadt in Riem. Die Karten kosten regulär 20 Euro, 5 Euro für alle, die den regulären Eintrittspreis nicht aufbringen können, heißt es auf der Homepage cantami-trudering.de, wo man auch Karten reservieren kann. Eine Krippenausstellung der etwas anderen Art zeigen die Münchner Krippenfreunde in der Klosterkirche St. Theresia. Denn es geht um Passionskrippen, also die Geschichte Jesu vom Palmsonntag bis Ostern. Kreuzigungsszenen und der auferstandene Jesus sind zu sehen in über 40 variantenreichen Darstellungen. Auch Liebhaber von kunstvollen Bildern in und auf Ostereiern kommen nicht zu kurz. Die Ausstellung von der Passion bis zur Auferstehung ist am Sonntag von 11.45 Uhr bis 15 Uhr in der Unterkirche von St. Theresia geöffnet. Der Eintritt ist frei. Während der Öffnungszeiten finden laufend Führungen durch die Münchner Krippenfreunde statt. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.